Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Matic liest die 9. von 19 Folgen aus dem Roman Der Prozess. Der Einfluss seines berühmten Autors Franz Kafka auf andere Literaten ist groß, aber schwer zu beschreiben. Wolfgang Köppen, Schriftsteller der deutschen Nachkriegszeit, meint, Kafka könne man nicht nachahmen. Zitat, er entzieht sich, er ist erarbeitete Magie. Diese Magie erfasst einen auch beim Lesen, der quälende, verwirrende und rätselhafte Prozess, in den Josef K. verwickelt ist, hat ganz von ihm Besitz ergriffen. Wer führt ihn gegen ihn? Worin liegt seine Schuld? Eine Behörde? Metaphysische Instanzen? Er selbst gegen sich, gegen Kräfte, die er bisher unter Kontrolle halten konnte? Nun ist ein Onkel vom Lande, sein früherer Vormund, angereist. Er hat von dem Prozess gehört, ist beunruhigt und bietet Josef K. fast gegen seinen Willen Hilfe an. Er führt ihn in die Vorstadt zu einem ihnen bekannten Advokaten namens Huld. Dessen Hausangestellte Leni öffnet die Tür und bringt ihn zum Zimmer des Advokaten, der, wie sie sagt, krank im Bett liegt.
In einem Winkel des Zimmers, wohin das Kerzenlicht noch nicht drang, erhob sich im Bett ein Gesicht mit langem Bart. »Leni, wer kommt denn?« fragte der Advokat, der durch die Kerze geblendet die Gäste nicht erkannte. »Albert, dein alter Freund ist es«, sagte der Onkel. »Ach, Albert«, sagte der Advokat und ließ sich auf die Kissen zurückfallen, als bedürfe es diesem Besuch gegenüber keiner Verstellung. »Steht es wirklich so schlecht?« fragte der Onkel und setzte sich auf den Bettrand. »Ich glaube es nicht. Es ist ein Anfall deines Herzleidens und wird vorübergehen wie die früheren.« »Möglich«, sagte der Advokat leise, »es ist aber ärger, als es jemals gewesen ist. Ich atme schwer, schlafe gar nicht und verliere täglich an Kraft.« »So«, sagte der Onkel und drückte den Panama-Hut mit seiner großen Hand fest aufs Knie, »das sind schlechte Nachrichten. Hast du übrigens die richtige Pflege? Es ist auch so traurig hier, so dunkel. Es ist schon lange her, seit ich zum letzten Mal hier war. Damals schien es mir freundlicher. Auch dein kleines Fräulein hier scheint nicht sehr lustig, oder sie verstellt sich.« Das Mädchen stand noch immer mit der Kerze nahe bei der Tür. Soweit ihr unbestimmter Blick erkennen ließ, sah sie eher K. an als den Onkel, selbst als dieser jetzt von ihr sprach. K. lehnte an einem Sessel, den er in die Nähe des Mädchens geschoben hatte. »Wenn man so krank ist wie ich«, sagte der Advokat, »muss man Ruhe haben. Mir ist es nicht traurig.« Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, »und Leni pflegt mich gut, sie ist brav.« Den Onkel konnte das aber nicht überzeugen. Er war sichtlich gegen die Pflegerin voreingenommen, und wenn er auch dem Kranken nichts entgegnete, so verfolgte er doch die Pflegerin mit strengen Blicken, als sie jetzt zum Bett hinging, die Kerze auf das Nachttischchen stellte, sich über den Kranken hinbeugte und beim Ordnen der Kissen mit ihm flüsterte. Er vergaß fast die Rücksicht auf den Kranken, stand auf, ging hinter der Pflegerin hin und her, und K. hätte es nicht gewundert, wenn er sie hinten an den Röcken erfasst und vom Bett fortgezogen hätte. K. selbst sah allem ruhig zu. Die Krankheit des Advokaten war ihm sogar nicht ganz unwillkommen. Dem Eifer, den der Onkel für seine Sache entwickelt hatte, hatte er sich nicht entgegenstellen können. Die Ablenkung, die dieser Eifer jetzt ohne sein Zutun erfuhr, nahm er gerne hin. Da sagte der Onkel, vielleicht nur in der Absicht, die Pflegerin zu beleidigen, »Fräulein, bitte lassen Sie uns ein Weilchen allein. Ich habe mit meinem Freund eine persönliche Angelegenheit zu besprechen.« Die Pflegerin, die noch weit über den Kranken hingebeugt war und gerade das Leintuch an der Wand glättete, wendete nur den Kopf und sagte sehr ruhig, was einen auffallenden Unterschied zu den vor Wut stockenden und dann wieder überfließenden Reden des Onkels bildete, »Sie sehen, der Herr ist so krank, er kann keine Angelegenheiten besprechen.« Sie hatte die Worte des Onkels wahrscheinlich nur aus Bequemlichkeit wiederholt. Immerhin konnte es selbst von einem Unbeteiligten als spöttisch aufgefasst werden. Der Onkel aber fuhr natürlich wie ein Gestochener auf. »Du Verdammte«, sagte er im ersten Gurgeln der Aufregung noch ziemlich unverständlich. K. erschrak, obwohl er etwas Ähnliches erwartet hatte, und lief auf den Onkel zu mit der bestimmten Absicht, ihm mit beiden Händen den Mund zu schließen. K. Glücklicherweise erhob sich aber hinter dem Mädchen der Kranke. Der Onkel machte ein finsteres Gesicht, als schlucke er etwas Abscheuliches hinunter und sagte dann ruhiger: »Wir haben natürlich auch noch den Verstand nicht verloren. Wäre das, was ich verlange, nicht möglich, würde ich es nicht verlangen. Bitte gehen Sie jetzt.« Die Pflegerin stand aufgerichtet am Bett, dem Onkel voll zugewendet. Mit der einen Hand streichelte sie, wie K. zu bemerken glaubte, die Hand des Advokaten. »Du kannst vor Leni alles sagen«, sagte der Kranke, zweifellos im Ton einer dringenden Bitte. »Es betrifft mich nicht«, sagte der Onkel, »es ist nicht mein Geheimnis.« Und er drehte sich um, als gedenke er, in keine Verhandlungen mehr einzugehen, gebe aber noch eine kleine Bedenkzeit. »Wen betrifft es denn?«, fragte der Advokat mit erlöschender Stimme und legte sich wieder zurück. »Meinen Neffen«, sagte der Onkel, »ich habe ihn auch mitgebracht.« Und er stellte vor: »Prokurist Josef K.« »Oh«, sagte der Kranke viel lebhafter und streckte K. die Hand entgegen. »Verzeihen Sie, ich habe Sie gar nicht bemerkt.« »Geh, Leni«, sagte er dann zu der Pflegerin, die sich auch gar nicht mehr wehrte, und reichte ihr die Hand, als gelte es einen Abschied für lange Zeit. »Du bist also«, sagte er endlich zum Onkel, der auch versöhnt näher getreten war, »nicht gekommen, mir einen Krankenbesuch zu machen, sondern du kommst in Geschäften.« Es war, als hätte die Vorstellung eines Krankenbesuches den Advokaten bisher gelähmt. So gekräftigt sah er jetzt aus, blieb ständig auf einen Ellbogen aufgestützt, was ziemlich anstrengend sein musste, und zog immer wieder an einem Bartstrahl in der Mitte seines Bartes. »Du siehst schon viel gesünder aus«, sagte der Onkel, »seit diese Hexe draußen ist.« Er unterbrach sich, flüsterte: »Ich wette, dass sie horcht«, und er sprang zur Tür. Aber hinter der Tür war niemand. Der Onkel kam zurück, nicht enttäuscht, denn ihr Nichthorchen erschien ihm als eine noch größere Bosheit, wohl aber verbittert. »Du verkennst sie«, sagte der Advokat, ohne die Pflegerin weiter in Schutz zu nehmen. Vielleicht wollte er damit ausdrücken, dass sie nicht schutzbedürftig sei. Aber in viel teilnehmenderem Tone fuhr er fort: »Was die Angelegenheit deines Herrn Neffen betrifft, so würde ich mich allerdings glücklich schätzen, wenn meine Kraft für diese äußerst schwierige Aufgabe ausreichen könnte. Ich fürchte sehr, dass sie nicht ausreichen wird. Jedenfalls will ich nichts unversucht lassen. Wenn ich nicht ausreiche, könnte man ja noch jemanden anderen beiziehen. Um aufrichtig zu sein, interessiert mich die Sache zu sehr, als dass ich es über mich bringen könnte, auf jede Beteiligung zu verzichten. Hält es mein Herz nicht aus, so wird es doch wenigstens hier eine würdige Gelegenheit finden, gänzlich zu versagen.« K. glaubte, kein Wort dieser ganzen Rede zu verstehen. Er sah den Onkel an, um dort eine Erklärung zu finden, aber dieser saß mit der Kerze in der Hand auf dem Nachttischchen, von dem bereits eine Arzneiflasche auf den Teppich gerollt war, nickte zu allem, was der Advokat sagte, war mit allem einverstanden und sah hie und da auf K. mit der Aufforderung zu gleichem Einverständnis hin. Hatte vielleicht der Onkel schon früher dem Advokaten von dem Prozess erzählt? Aber das war unmöglich. Alles, was vorhergegangen war, sprach dagegen. »Ich verstehe nicht«, sagte er deshalb. »Ja, habe vielleicht ich Sie missverstanden?«, fragte der Advokat, ebenso erstaunt und verlegen wie K. »Ich war vielleicht voreilig. Worüber wollten Sie denn mit mir sprechen? Ich dachte, es handle sich um Ihren Prozess.« »Natürlich«, sagte der Onkel und fragte dann K., »was willst du denn?« »Ja, aber woher wissen Sie denn etwas über mich und meinen Prozess?«, fragte K. »Ach so«, sagte der Advokat lächelnd, »ich bin doch Advokat. Ich verkehre in Gerichtskreisen. Man spricht über verschiedene Prozesse und auffallendere, besonders wenn es den Neffen eines Freundes betrifft, behält man im Gedächtnis. Das ist doch nichts Merkwürdiges.« »Was willst du denn?«, fragte der Onkel K. nochmals. »Du bist so unruhig.« »Sie verkehren in diesen Gerichtskreisen«, fragte K. »Ja«, sagte der Advokat. »Du fragst wie ein Kind«, sagte der Onkel. »Mit wem sollte ich denn verkehren, wenn nicht mit Leuten meines Faches?«, fügte der Advokat hinzu. Es klang so unwiderleglich, dass K. gar nicht antwortete. Sie arbeiten doch bei dem Gericht im Justizpalast und nicht bei dem auf dem Dachboden, hatte er sagen wollen, konnte sich aber nicht überwinden, es wirklich zu sagen. Sie müssen doch bedenken, fuhr der Advokat fort, in einem Tone, als erkläre er etwas Selbstverständliches überflüssigerweise und nebenbei, Sie müssen doch bedenken, dass ich aus einem solchen Verkehr auch große Vorteile für meine Klientel ziehe, und zwar in vielfacher Hinsicht. Man darf nicht einmal immer davon reden. Natürlich bin ich jetzt infolge meiner Krankheit ein wenig behindert, aber ich bekomme trotzdem Besuch von guten Freunden vom Gericht und erfahre doch einiges. Erfahre vielleicht mehr als manche, die in bester Gesundheit den ganzen Tag bei Gericht verbringen. So habe ich zum Beispiel gerade jetzt einen lieben Besuch, und er zeigte in eine dunkle Zimmerecke. »Wo denn?« fragte K. in der ersten Überraschung fast grob. Er sah unsicher herum. Das Licht der kleinen Kerze drang bis zur gegenüberliegenden Wand bei weitem nicht. Und wirklich begann sich dort in der Ecke etwas zu rühren. Im Licht der Kerze, die der Onkel jetzt hochhielt, sah man dort bei einem kleinen Tischchen einen älteren Herrn sitzen. Er hatte wohl gar nicht geatmet, dass er so lange unbemerkt geblieben war. Jetzt stand er umständlich auf, offenbar unzufrieden damit, dass man auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Es war, als wolle er mit den Händen, die er wie kurze Flügel bewegte, alle Vorstellungen und Begrüßungen abwehren, als wolle er auf keinen Fall die anderen durch seine Anwesenheit stören und als bitte er dringend wieder um die Versetzung ins Dunkel und um das Vergessen seiner Anwesenheit. Das konnte man ihm nun aber nicht mehr zugestehen. »Ihr habt uns nämlich überrascht«, sagte der Advokat zur Erklärung und winkte dabei dem Herrn aufmunternd zu, näher zu kommen, was dieser langsam zögernd herumblickend und doch mit einer gewissen Würde tat. »Der Herr Kanzleidirektor, ach so, Verzeihung, ich habe nicht vorgestellt, hier mein Freund Albert K., hier sein Neffe, Prokurist Josef K. und hier der Herr Kanzleidirektor.« Der Herr Kanzleidirektor also war so freundlich, mich zu besuchen. Den Wert eines solchen Besuches kann eigentlich nur der Eingeweihte würdigen, welcher weiß, wie der Herr Kanzleidirektor mit Arbeit überhäuft ist. Nun, er kam aber trotzdem. Wir unterhielten uns friedlich, soweit meine Schwäche es erlaubte. Wir hatten zwar Leni nicht verboten, Besuche einzulassen, denn es waren keine zu erwarten, aber unsere Meinung war doch, dass wir allein bleiben sollten. Dann aber kamen deine Fausthiebe, Albert. Der Herr Kanzleidirektor rückte mit Sessel und Tisch in den Winkel. Nun aber zeigt sich, dass wir möglicherweise, das heißt, wenn der Wunsch danach besteht, eine gemeinsame Angelegenheit zu besprechen haben und sehr gut wieder zusammenrücken können. Herr Kanzleidirektor, sagte er mit Kopfneigen und unterwürfigem Lächeln und zeigte auf einen Lehnstuhl in der Nähe des Bettes. Ich kann leider nur noch ein paar Minuten bleiben, sagte der Kanzleidirektor freundlich, setzte sich breit in den Lehnstuhl und sah auf die Uhr. Die Geschäfte rufen mich. Jedenfalls will ich nicht die Gelegenheit vorübergehen lassen, einen Freund meines Freundes kennenzulernen. Er neigte den Kopf leicht gegen den Onkel, der von der neuen Bekanntschaft sehr befriedigt schien, aber infolge seiner Natur Gefühle der Ergebenheit nicht ausdrücken konnte und die Worte des Kanzleidirektors mit verlegenem, aber lautem Lachen begleitete. Ein hässlicher Anblick. K. konnte ruhig alles beobachten, denn um ihn kümmerte sich niemand. Der Kanzleidirektor nahm, wie es seine Gewohnheit schien, da er nun schon einmal hervorgezogen war, die Herrschaft über das Gespräch an sich. Der Advokat, dessen erste Schwäche vielleicht nur dazu hatte dienen sollen, den neuen Besuch zu vertreiben, hörte aufmerksam die Hand am Ohre zu. Der Onkel als Kerzenträger, er balancierte die Kerze auf seinem Schenkel, der Advokat sah öfter besorgt hin, war bald frei von Verlegenheit und nur noch entzückt sowohl von der Art der Rede des Kanzleidirektors als auch von den sanften, wellenförmigen Handbewegungen, mit denen er sie begleitete. K., der am Bettpfosten lehnte, wurde vom Kanzleidirektor, vielleicht sogar mit Absicht, vollständig vernachlässigt und diente den alten Herrn nur als Zuhörer. Übrigens wusste er kaum, wovon die Rede war und dachte bald an die Pflegerin und an die schlechte Behandlung, die sie vom Onkel erfahren hatte, bald daran, ob er den Kanzleidirektor nicht schon einmal gesehen hatte, vielleicht sogar in der Versammlung bei seiner ersten Untersuchung. Wenn er sich auch vielleicht täuschte, so hätte sich doch der Kanzleidirektor den Versammlungsteilnehmern in der ersten Reihe, den alten Herrn mit den schütteren Bärten, vorzüglich eingefügt. Da ließ ein Lärm aus dem Vorzimmer wie von zerbrechendem Porzellan alle aufhorchen. »Ich will nachsehen, was geschehen ist«, sagte K. und ging langsam hinaus, als gebe er den anderen noch Gelegenheit, ihn zurückzuhalten. Kaum war er ins Vorzimmer getreten und wollte sich im Dunkel zurechtfinden, als sich auf die Hand, mit der er die Tür noch festhielt, eine kleine Hand legte, viel kleiner als K.s Hand, und die Tür leise schloss. Es war die Pflegerin, die hier gewartet hatte. »Es ist nichts geschehen«, flüsterte sie. »Ich habe nur einen Teller gegen die Mauer geworfen, um sie herauszuholen.« In seiner Befangenheit sagte K., »Ich habe auch an Sie gedacht.« »Desto besser«, sagte die Pflegerin, »kommen Sie.« Nach ein paar Schritten kamen sie zu einer Tür aus mattem Glas, welche die Pflegerin vor K. öffnete. »Treten Sie doch ein«, sagte sie. Es war jedenfalls das Arbeitszimmer des Advokaten. Soweit man im Mondlicht sehen konnte, das jetzt nur einen kleinen viereckigen Teil des Fußbodens an jedem der drei großen Fenster erhellte, war es mit schweren alten Möbelstücken ausgestattet. »Hierher«, sagte die Pflegerin und zeigte auf eine dunkle Truhe mit holzgeschnitzter Lehne. Noch als er sich gesetzt hatte, sah sich K. im Zimmer um. Es war ein hohes, großes Zimmer. Die Kundschaft des armen Advokaten musste sich hier verloren vorkommen. K. glaubte, die kleinen Schritte zu sehen, mit denen die Besucher zu dem gewaltigen Schreibtisch vorrückten. Dann aber vergaß er dies und hatte nur noch Augen für die Pflegerin, die ganz nahe neben ihm saß und ihn fast an die Seitenlehne drückte. »Ich dachte«, sagte sie, »Sie würden von selbst zu mir herauskommen, ohne dass ich Sie erst rufen müsste. Es war doch merkwürdig. Zuerst sahen Sie mich gleich beim Eintritt ununterbrochen an und dann ließen Sie mich warten. Nennen Sie mich übrigens Leni«, fügte sie noch rasch und unvermittelt zu, als solle kein Augenblick dieser Aussprache versäumt werden. »Gern«, sagte K. »Was aber die Merkwürdigkeit betrifft, Leni, so ist sie leicht zu erklären. Erstens musste ich doch das Geschwätz der alten Herren anhören und konnte nicht grundlos weglaufen. Zweitens aber bin ich nicht frech, sondern eher schüchtern. Und auch Sie, Leni, sahen wahrhaftig nicht so aus, als ob Sie in einem Sprung zu gewinnen wären.« »Das ist es nicht«, sagte Leni, legte den Arm über die Lehne und sah K. an. »Aber ich gefiel Ihnen nicht und gefalle Ihnen auch wahrscheinlich jetzt nicht.« »Gefallen wäre ja nicht viel«, sagte K. ausweichend. »Oh«, sagte sie lächelnd und gewann durch K.s Bemerkung und diesen kleinen Ausruf eine gewisse Überlegenheit. Deshalb schwieg K. ein Weilchen. Da er sich an das Dunkel im Zimmer schon gewöhnt hatte, konnte er verschiedene Einzelheiten der Einrichtung unterscheiden. Besonders fiel ihm ein großes Bild auf, das rechts von der Tür hing. Er beugte sich vor, um es besser zu sehen. Es stellte einen Mann im Richtertalar dar. Er saß auf einem hohen Thronsessel, dessen Vergoldung vielfach aus dem Bilde hervorstach. Das Ungewöhnliche war, dass dieser Richter nicht in Ruhe und Würde dort saß, sondern den linken Arm fest an Rücken und Seitenlehne drückte, den rechten Arm aber völlig frei hatte und nur mit der Hand die Seitenlehne umfasste, als wolle er im nächsten Augenblick mit einer heftigen und vielleicht empörten Wendung aufspringen, um etwas Entscheidendes zu sagen oder gar das Urteil zu verkünden. Der Angeklagte war wohl zu Füßen der Treppe zu denken, deren oberste mit einem gelben Teppich bedeckte Stufen noch auf dem Bilde zu sehen waren. »Vielleicht ist das mein Richter«, sagte K. und zeigte mit einem Finger auf das Bild. »Ich kenne ihn«, sagte Leni und sah auch zum Bilde auf. »Er kommt öfters hierher. Das Bild stammt aus seiner Jugend. Er kann aber niemals dem Bild auch nur ähnlich gewesen sein, denn er ist fast winzig klein. Trotzdem hat er sich auf dem Bild so in die Länge ziehen lassen, denn er ist unsinnig eitel wie alle hier. Aber auch ich bin eitel und sehr unzufrieden damit, dass ich Ihnen gar nicht gefalle.« Auf die letzte Bemerkung antwortete K. nur damit, dass er Leni umfasste und an sich zog. Sie lehnte still den Kopf an seine Schulter. Zu dem Übrigen aber sagte er, »Was für einen Rang hat er?« »Er ist Untersuchungsrichter«, sagte sie, ergriff K.s Hand, mit der er sie umfasst hielt, und spielte mit seinen Fingern. Wieder nur Untersuchungsrichter, sagte K. enttäuscht. Und die hohen Beamten verstecken sich. Aber er sitzt doch auf einem Thronsessel. Das ist alles Erfindung, sagte Leni, das Gesicht über K.s Hand gebeugt. In Wirklichkeit sitzt er auf einem Küchensessel, auf dem eine alte Pferdedecke zusammengelegt ist. Aber müssen Sie denn immerfort an Ihren Prozess denken? Fügte sie langsam hinzu. Nein, durchaus nicht, sagte K. Ich denke wahrscheinlich sogar zu wenig an ihn. Das ist nicht der Fehler, den Sie machen, sagte Leni. Sie sind zu unnachgiebig. So habe ich es gehört. Wer hat das gesagt? Fragte K. Er fühlte ihren Körper an seiner Brust und sah auf ihr reiches, dunkles, festgedrehtes Haar hinab. Ich würde zu viel verraten, wenn ich das sagte, antwortete Leni. Fragen Sie bitte nicht nach Namen, stellen Sie aber Ihren Fehler ab. Seien Sie nicht mehr so unnachgiebig. Gegen dieses Gericht kann man sich ja nicht wehren. Man muss das Geständnis machen. Machen Sie doch bei nächster Gelegenheit das Geständnis. Erst dann ist die Möglichkeit zu entschlüpfen gegeben. Erst dann. Jedoch selbst das ist ohne fremde Hilfe nicht möglich. Wegen dieser Hilfe aber müssen Sie sich nicht ängstigen. Die will ich Ihnen selbst leisten. Sie verstehen viel von diesem Gericht und von Betrügereien, die hier nötig sind, sagte K. und hob sie, da sie sich allzu stark an ihn drängte, auf seinen Schoß. »So ist es gut«, sagte sie und richtete sich auf seinem Schoß ein, indem sie den Rock glättete und die Bluse zurechtzog. Dann hing sie sich mit beiden Händen an seinen Hals, lehnte sich zurück und sah ihn lange an. »Und wenn ich das Geständnis nicht mache, dann können Sie mir nicht helfen«, fragte K. versuchsweise. »Ich werbe Helferinnen«, dachte er fast verwundert. »Zuerst Fräulein Bürstner, dann die Frau des Gerichtsdieners«, und endlich diese kleine Pflegerin, die ein unbegreifliches Bedürfnis nach mir zu haben scheint, wie sie auf meinem Schoß sitzt, als sei es ihr einzig richtiger Platz. »Nein«, antwortete Leni und schüttelte langsam den Kopf, »dann kann ich Ihnen nicht helfen. Aber Sie wollen ja meine Hilfe gar nicht. Es liegt Ihnen nichts daran. Sie sind eigensinnig und lassen sich nicht überzeugen.« »Haben Sie eine Geliebte?« fragte sie nach einem Weilchen. »Nein«, sagte K. »Oh doch«, sagte sie. »Ja, wirklich«, sagte K. »Denken Sie nur, ich habe Sie verleugnet und trage doch sogar Ihre Fotografie bei mir.« Auf ihre Bitten zeigte er ihr eine Fotografie Elsas. Zusammengekrümmt auf seinem Schoß studierte sie das Bild. Es war eine Momentfotografie. Elsa war nach einem Wirbeltanz aufgenommen, wie sie ihn in dem Weinlokal gerne tanzte. Ihr Rock flog noch im Faltenwurf der Drehung um sie her. Die Hände hatte sie auf die festen Hüften gelegt und sah mit straffem Hals lachend zur Seite. Wem ihr Lachen galt, konnte man aus dem Bild nicht erkennen. »Sie ist stark geschnürt«, sagte Leni und zeigte auf die Stelle, wo dies ihrer Meinung nach zu sehen war. »Sie gefällt mir nicht. Sie ist unbeholfen und roh. Vielleicht ist sie aber Ihnen gegenüber sanft und freundlich. Darauf könnte man nach dem Bilde schließen.« »So große, starke Mädchen wissen oft nichts anderes, als sanft und freundlich zu sein. Würde sie sich aber für sie opfern können?« »Nein«, sagte K. »Sie ist weder sanft und freundlich, noch würde sie sich für mich opfern können. Auch habe ich bisher weder das eine noch das andere von ihr verlangt. Ja, ich habe noch nicht einmal das Bild so genau angesehen wie sie.« »Es liegt Ihnen also gar nicht viel an ihr«, sagte Leni. »Sie ist also gar nicht Ihre Geliebte.« »Doch«, sagte K., »ich nehme mein Wort nicht zurück.« »Mag sie also jetzt Ihre Geliebte sein«, sagte Leni. »Sie würden sie aber nicht sehr vermissen, wenn Sie sie verlören oder für jemand anderen, zum Beispiel für mich, eintauschten?« »Gewiss«, sagte K. lächelnd, »das wäre denkbar. Aber sie hat einen großen Vorteil Ihnen gegenüber. Sie weiß nichts von meinem Prozess und selbst wenn sie etwas davon wüsste, würde sie nicht daran denken. Sie würde mich nicht zur Nachgiebigkeit zu überreden suchen.« »Das ist kein Vorteil«, sagte Leni. »Wenn sie keine sonstigen Vorteile hat, verliere ich nicht den Mut. Hat sie irgendeinen körperlichen Fehler?« »Einen körperlichen Fehler?« fragte K. »Ja«, sagte Leni. »Ich habe nämlich einen solchen kleinen Fehler, sehen Sie?« Sie spannte den Mittel- und Ringfinger ihrer rechten Hand auseinander, zwischen denen das Verbindungshäutchen fast bis zum obersten Gelenk der kurzen Finger reichte. K. merkte im Dunkeln nicht gleich, was sie ihm zeigen wollte. Sie führte deshalb seine Hand hin, damit er es abtaste. »Was für ein Naturspiel«, sagte K. und fügte, als er die ganze Hand überblickt hatte, hinzu, »was für eine hübsche Kralle.« Mit einer Art Stolz sah Leni zu, wie K. staunend immer wieder ihre zwei Finger auseinanderzog und zusammenlegte, bis er sie schließlich flüchtig küsste und losließ. »Oh«, rief sie aber sofort, »Sie haben mich geküsst!« Eilig mit offenem Mund erkletterte sie mit den Knien seinen Schoß. K. sah fast bestürzt zu ihr auf. Jetzt, da sie ihm so nahe war, ging ein bitterer, aufreizender Geruch wie von Pfeffer von ihr aus. Sie nahm seinen Kopf an sich, beugte sich über ihn hinweg und biss und küsste seinen Hals, bis selbst in seine Haare. »Sie haben mich eingetauscht«, rief sie von Zeit zu Zeit. »Sehen Sie, nun haben Sie mich eingetauscht.« Da glitt ihr Knie aus. Mit einem kleinen Schrei fiel sie fast auf den Teppich. K. umfasste sie, um sie noch zu halten, und wurde zu ihr hinabgezogen. »Jetzt gehörst du mir«, sagte sie.
Peter Matic mit der 9. Folge aus dem Roman Der Prozess von Franz Kafka. Eine Lesung entstanden beim ehemaligen Sender Freies Berlin. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger.
US-Präsident Biden hat in einer Fernsehansprache erklärt, warum er sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat. Nach seinen Worten ist die Zeit gekommen für frische und jüngere Stimmen. Die Demokratie zu verteidigen sei wichtiger als jeder Titel, so der 81-Jährige. Der Druck auf Biden aus den eigenen Reihen war immer mehr gewachsen. Es gab Zweifel an seiner geistigen Fitness. Biden warb in seiner Rede auch noch einmal für seine Vize Harris. Sie ist aktuell die einzige Bewerberin der Demokraten für die Präsidentenkandidatur und erhält viel Unterstützung. Am Frankfurter Flughafen läuft der Betrieb wieder an. Aktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten heute früh den Flugverkehr lahmgelegt. Die Bundespolizei hat 8 von ihnen festgenommen. Aus Frankfurt am Main, Zoe Bünning.
Laut Flughafenbetreiber Fraport sind die betroffenen Bahnen wieder geräumt. Alle Aktivisten konnten von den Start- und Landebahnen gezogen werden. Deshalb sind die ersten Flugzeuge auch schon gelandet und abgeflogen. Stück für Stück